In aller Regel kündigt sich so eine Thrombose nicht langfristig vorher an, sondern die ist einfach da, genau wie die Lungenembolie. Der häufigste Ort einer Thrombose ist das Bein. Können wir auch nochmal überlegen, was das mit der Evolution zu tun hat. Das einseitig geschwollene, schmerzhafte Bein, es spannt irgendwie, es ist manchmal ein Gefühl wie ein Muskelkater, beschreiben manche Patienten, manchmal einfach nur ein Druck. Das sind typische Hinweise auf eine Thrombose.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
40.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an einer Lungenembolie. Das ist die dritthäufigste Todesursache. Und eine Lungenembolie wird häufig ausgelöst durch eine Thrombose. Die Thrombose ist quasi die Basis dafür, der Ausgangspunkt. Und deswegen haben wir hier bei den Health Nerds dieses Thema heute mal auf die Podcast-Tagesordnung gepackt und wollen hier in dieser Pro-Edition über das Thema Thrombose, die unterschätzte Gefahr, im Detail sprechen. Unser Gast in dieser Pro-Edition, Dr. Med. Katja Mühlberg, geschäftsführende Oberärztin am Universitätsklinikum in Leipzig und ausgewiesene Expertin in der Gefäßmedizin. Und wie immer hier bei den Health Nerds natürlich auch unser Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum dabei, der das Thema mit dem evolutionären Blick betrachtet und für uns evolutionär und artgerecht einordnet. An euch beide ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch, wie immer, mit dabei zu sein.
Matthias, wir sind schon lange beim Du. Frau Dr. Mühlberg, wir halten es hier unter Kollegen oder sagen wir Podcast-Kollegen in der Regel auch mit dem Du. Wollen wir aufs Katja gehen? Ist das in Ordnung für Sie?
Aber selbstverständlich.
Prima. Also, dann sind wir sehr gespannt. Ich habe es eingangs gesagt, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist eine Lungenembolie, was viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, dass eben Thrombose und Lungenembolie ganz eng zusammenhängen. Lassen Sie uns direkt tief in dieses Thema einsteigen. Geben Sie uns mal einen Überblick. Lungenembolie, was ist das und wie hängt die Thrombose, also das Blutgerinnsel, das ein Gefäß blockiert, wie hängt das zusammen?
Als Lungenembolie versteht man, dass ein Blutgefäß in der Lunge durch ein Gerinnsel verstopft wird. In den meisten Fällen ist es ein Gerinnsel aus Blutplättchen und Blutbestandteilen. Und dieses Gerinnsel kann direkt in den Lungengefäßen entstehen. Es kann aber sehr, sehr häufig, und das ist der häufigste Grund, in den Beinvenen entstehen. Die Venen sind die Gefäße im Körper, die sauerstoffarmes Blut zur Lunge transportieren, damit es dort angereichert wird und sauerstoffreich ist. Und so ein Gerinnsel entsteht häufig in diesen beiden Venen durch verschiedene Umstände und kann sich aus dem Gefäß lösen, mit dem Blutstrom schwimmen und in der Lunge letztlich die Gefäßverstopfung verursachen.
Nun kennt man Thrombose, sagen wir mal, als gesunder, junger Mensch eher aus dem Kontext zum Beispiel, dass man sagt, bei einer langen Flugreise gibt es diese Thrombose-Stützstrümpfe, die man anziehen kann. Ich weiß, als Papa von zwei kleinen Kindern in der Schwangerschaft kann Thrombose ein Thema sein. Nach Operationen ist es eventuell ein Thema. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal einen Abriss geben. Die meisten in unserer Community, mich eingeschlossen, wir sind Laien auf diesem Gebiet. Geben Sie uns da nochmal einen Überblick. Thrombose, wie sehr betrifft das auch junge, gesunde Menschen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Viele haben immer nur die älteren Menschen mit dem Thema Thrombose auf dem Schirm, aber das stimmt überhaupt nicht. Thrombose kann im Prinzip in jeder Altersgruppe auftreten, also auch bei jungen Menschen. Was braucht es? Warum entsteht so ein Gerinnsel? Es sind im Wesentlichen drei Faktoren, die zusammenkommen. Einen haben Sie schon angesprochen. Felix, das ist zum Beispiel eine Operation. Also ein Mensch bekommt einen großen Eingriff, bewegt sich nicht. Das ist ein typischer Risikofaktor, in dem der Blutkreislauf auch so ein bisschen runtergefahren wird, das Blut nicht mehr schnell genug fließt. Blut ist eine eiweißreiche Flüssigkeit. Das heißt, da kann sich so ein Gerinnsel formieren in so einer Situation. Und ganz ähnlich ist das auch, wenn man im Flieger sitzt. Man sitzt im Flugzeug, bewegt sich wenig, sitzt vielleicht noch ein bisschen eingeengt. Also Immobilität, das ist der zweite große Risikofaktor für das Entstehen eines Blutgerinnsels. Und der dritte Faktor sind Gerinnungsstörungen. Also das Blut hat verschiedene Gerinnungsfaktoren. Wir müssen ja auch sicherstellen, wenn wir uns verletzen, dass wir nicht verbluten. Das heißt, es gibt also eine Gerinnungsbereitschaft im Blut bei einer Gefäßverletzung oder überhaupt bei Wunden. Und dieses Gleichgewicht zwischen Blut flüssig halten und Blut gerinnbar machen, das ist bei manchen Menschen von Natur aus gestört. Und das Pendel schlägt dann aus hin zu, ich nenne das mal dickflüssigem Blut, also zu einem zähflüssigen Blut, was dann eben eher dazu neigt, in bestimmten Risikosituationen zu gerinnen und dieses Klümpchen zu formieren. Und das sind so die drei wesentlichen Aspekte, die hat mal Rudolf Virchow vor langer, langer Zeit als Virchow-Trias beschrieben.
Ja, spannend. Also gut, das nochmal auch so vor Augen zu führen. Also, und da, Matthias, kannst du vielleicht uns mal einen evolutionären Blick drauf geben. Also, wenn ich es richtig verstehe, Thrombose ist im Grunde Blut, das gerinnt, ja, also das quasi verklumpt, dick wird, fest wird und das dann eben durch die Autobahnen des Körpers, durch die Venen und Adern eben nicht mehr sauber fließen kann, sondern da stecken bleibt und dann eben einen Verschluss verursacht. Evolutionär betrachtet, Katja Mühlberg hat es gerade schon kurz angerissen, ist das im Grunde eine Art Überlebensmechanismus oder warum gibt es diesen Effekt, diese Funktion?
Na, wenn man es so einordnen würde, wäre die Thrombose, wie wir sie heute kennen und mit dem hohen Leiden, eher der sogenannte Mismatch, also das, was über die Maßen stark funktioniert. Katja hat gerade die Virchow-Trias angesprochen, die quasi als Grundlage dessen gilt, dass wir im Blutfluss, Blutstasen, Dickflüssigkeit des Bluts Unterschiede haben. Wenn wir es evolutionär die Gerinnung betrachten, dann haben wir da natürlich einen enormen Vorteil bei, grundsätzlich, weil wir sind uns einig, die größere Gefahr, die natürlich besteht, ist, wenn ich eine Blutung überhaupt nicht zum Stehen bekommen könnte. Das bedeutet, wenn ich eine Verletzung hätte und ich fange an zu bluten und mein Blut hört nicht auf zu fließen und es fließt alles raus, dann werde ich auf jeden Fall sterben daran. Und von daher hat sich die Evolution etwas sehr Außergewöhnliches überlegt, wie ich finde, wenn wir auf das Thema dieser Gerinnungsfaktoren schauen. Also es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, Eiweißgruppen, die kaskadenartig losgelöst werden. Immer dann, und das ist so spannend, wenn man sich das vorstellt, immer dann, wenn wir irgendeinen Reiz, einen Stressor von außen haben. Also das beginnt mit, ich gehe hier zu meiner Tür raus und stoß mich am Türrahmen und so ein blauer Fleck entsteht unter Umständen. Und einige Menschen kennen das, dass sie vielleicht schneller zu blauen Flecken leiden. Auch dafür gibt es natürlich dann unterschiedliche Gründe. Wenn ich mich verletze, irgendetwas aufreiße, irgendwann kommt die Blutung zum Stehen, im Idealfall. Und das ist der evolutionäre Nutzen. Und Katja hat schön beschrieben, diese Waage, die das halten muss zwischen, wir brauchen den Blutfluss auf der einen Seite und wir brauchen aber auch das Stehenbleiben. Und jetzt gibt es nicht nur die traumatischen Ereignisse, sondern einen wichtigen Punkt unserer heutigen Zeit, postoperativ oder im Flugzeug, ist gerade schon benannt worden. Ich würde es zusammenfassen als zu wenig Bewegung, zu wenig Mobilisation, als einen großen Risikofaktor in unserer heutigen Zeit. Natürlich gibt es medikamentös noch vieles. Und einen sehr wichtigen Punkt, weil da wird die Gerinnungskaskade auch immer aktiv oder spielt dabei eine Rolle, immer dann, wenn unser Immunsystem aktiv wird. Und an der Stelle haben wir natürlich mit dem, wenn wir in unseren Mechanismen drin schauen, mit chronisch entzündlichen Prozessen, natürlich einen vorgeschalteten Mechanismus, der einen enormen Einfluss auf mein Blut nehmen wird.
Das heißt, dieser Mechanismus, evolutionär, rettet im Grunde ja im Verletzungsfall unser Leben. Er sorgt also dafür, dass unser Körper eine offene Wunde verschließen kann, dass sich das wieder reparieren kann. Aber eben, und das hast du gesagt, da geht es eben in dieser modernen Lebensweise ein bisschen auseinander. Ich sag mal, langes Sitzen, auch Sitzen im Flugzeug mit eingequetschten Beinen, lange sich nicht bewegen, vielleicht auch im Krankenhausbett eben liegen über Tage, über Wochen. Das sind Dinge, die es natürlich evolutionär nicht gab und auch nicht vorgesehen waren. Habe ich das richtig verstanden?
So könnte man sagen. Und wenn man sagt, früher adaptiert an akute Verletzungen, an Traumata, an Geburten, das ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Auch hier wäre, wenn keine Blutgerinnung einsetzen würde, ist deutlich problematisch. Akute Infekte. Wir hatten eine bewegungsreiche Umwelt und verschiedene temporäre Stressoren. Temporär, aber eben nicht chronisch. Mhm. Und in der heutigen Zeit zu viel Sitzen, Operationen, Ruhigstellung von einzelnen Extremitäten beispielsweise. Dann würde ich diese chronisch niedriggradige Entzündung gegenüber dem akuten Infekt legen. Und ganz viel sitzender Lebensstil, Immobilisation.
Okay, habe ich verstanden. Katja, du hast nicht nur eine hohe Expertise auf diesem Gebiet und leistest natürlich jeden Tag am Patienten Aufklärungsarbeit, sondern du hast Anfang des Jahres auch das Aktionsbündnis Thrombose ins Leben gerufen, um eben dieses Thema mehr in den Fokus zu rücken, mehr auf die Tagesordnung zu heben. Lass uns da nochmal vertiefend reingehen. Du hast es schon kurz angerissen, aber welche Fehlannahmen beim Thema Thrombose begegnen dir da am häufigsten, auch in der Öffentlichkeit?
Ja, das Thema wird deshalb unterschätzt, weil viele Menschen glauben, wir hatten es gerade genannt, das ist eine Erkrankung der älteren Menschen. Das kann mich als jungen Menschen nicht betreffen. Und die Risiken einer Thrombose werden auch häufig nicht erkannt. Eben, dass die Konsequenz möglicherweise eine Lungenembolie ist, die man nicht immer überlebt. Deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was passiert da eigentlich im Körper und vor allen Dingen, was sind potenzielle Risikokonstellationen, die jeden von uns theoretisch in diese Situation bringen könnten, ohne Angst zu machen, aber dass man einfach Faktoren kennt, die ein Risiko bedeuten können in bestimmten Lebenssituationen. Matthias hatte das ja auch gerade angesprochen, die Schwangerschaft beispielsweise oder die Immunologie, die chronisch entzündlichen Erkrankungen, die einige von uns haben und welchen Zusammenhang es da zur Thrombose gibt, das ist ein wichtiger Aufklärungspunkt, ebenso wie die verschiedenen Phasen im Leben einer Frau, die mit einem gewissen Risiko einer Thrombose einhergehen können. Das sind ganz wichtige Aspekte, ebenso wie Tumorerkrankungen. Auch die haben im Zusammenhang mit der Thromboseentstehung eine Assoziation. Und das sind vielleicht sogar die drei häufigsten Gründe, die man mit Patienten und auch mit noch nicht Patienten, auch mit Angehörigen oder überhaupt mit Menschen, die sich für das Thema interessieren, besprechen kann.
Okay, das Thema Schlaganfall. Ich als Laie verstehe das auch so, dass auch eine Thrombose zu einem Schlaganfall führen kann. Ist das korrekt? Habe ich das richtig in meinem Kopf zusammengesetzt?
Ja, das wird sehr häufig miteinander in Verbindung gebracht. Mhm. Das funktioniert aber tatsächlich nur über einen Umweg. Und hier muss man ein wenig unterscheiden. Thrombosen kann man theoretisch in jedem Blutgefäß haben, also in jeder Vene. Das ist das, worüber wir heute sprechen. Es kann aber auch durchaus in einer Arterie eine Thrombose entstehen. Und das ist das, was dann im Gehirn den Schlaganfall verursacht. Das ist also ein anderes Gefäßstromgebiet. Das sind die Arterien. Und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Beinvenenthrombosen und einem Schlaganfall. Aber das ist was furchtbar Seltenes, nämlich immer dann, wenn es im Herzen ein kleines Löchlein gibt, was manche Menschen haben. Und dann kann sich so ein Gerinnsel aus dem Bein lösen und schwimmt eben nicht mit dem natürlichen Weg in die Lunge, sondern geht durch das Löchlein im Herzen und verursacht dann einen Schlaganfall. Landet also in einer Arterie, wo es eigentlich gar nicht hinkommen würde auf normalem Wege. Also das ist was ganz, ganz furchtbar Seltenes. Und eigentlich haben Schlaganfall und Beinvenenthrombosen nichts direkt miteinander zu tun, bis auf diese eine Ausnahme.
Darf ich nochmal eine kurze Frage, weil ein Gedankengang, den ich gerade noch hatte, ist die Assoziation zwischen Vorflimmern und Stase in den Vorhöfen unter Umständen auch so ein Thrombus-Entstehungsort und dann in Richtung Schlaganfall gedacht. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Herz-Kreislauf-Anatomie rein.
Absolut. Ja. Wie gesagt, wir bewegen uns ja gerade in den anderen Kreislaufbereich hinein. Wir sind also dann im arteriellen Schenkel unterwegs. Und da ist es der häufigste Grund, einen Schlaganfall zu bekommen, dass das Herz ungleichmäßig schlägt. Das ist das sogenannte Vorhofflimmern. Und wenn ein Herz ungleichmäßig schlägt, dann kann sich in einem Bereich des Herzens, in den Vorhofohren, kann sich dort auch das Blut eher hin zur Gerinnung bewegen. Das heißt, es entstehen dort kleine Gerinnselchen und die können dann mit dem nächsten Herzschlag in Richtung Hirngefäße wandern und dort den Schlaganfall machen. Mhm. Also völlig losgelöst von venöser Thrombose in den Beinvenen ist das ein Bereich der arteriellen Thrombosen, die eher was mit Herzrhythmusstörungen, Vorflimmern und Schlaganfall zu tun haben.
Okay, wichtig. Gut, dass wir das auch mal so sauber sortiert haben. Für mich war das immer irgendwie Hand in Hand, aber spannend zu erfahren, dass es eben also doch am Ende zwei getrennte Systeme sind und zwei getrennte Themen.
Das ist auch deshalb wichtig zu trennen, weil die Risikofaktoren gänzlich andere sind. Mhm. Oder mal von Lebensstilveränderung abgesehen. Die sind für viele Krankheiten tatsächlich die gleichen. Aber das, was eine venöse Thrombose verursacht, die Virchow-Trias, die finden wir beim Schlaganfall eher nicht. Da sind es andere Risikofaktoren, eben hauptsächlich die Herzrhythmusstörung.
Mhm. Super, spannend. Jetzt wollen wir mal gucken. Also das Thema Thrombose, über das wir heute hier sprechen wollen. Sie haben schon ein paar Risikofaktoren genannt. Schwangerschaft, lange Reisen im Sitzen, im Flugzeug, Operationen, wo ich vielleicht auch längere Zeit eben liege oder eben mich relativ wenig bewege. Sie haben aber auch angesprochen, es gibt andere Risikofaktoren, erblich bedingte beispielsweise. Vielleicht können wir da nochmal raufgucken. Ich weiß, in unserer Community gibt es nämlich immer auch die Fragen, okay, bin ich vielleicht betroffen? Bin ich ein Risikopatient in diesem Bereich? Was können Sie da mitgeben? Welche vielleicht auch chronischen Erkrankungen sollte ich im Blick behalten beim Thema Thrombose und welche erblich bedingten Dinge, die vielleicht in meinem Umfeld, in meiner Familie auch schon vorgekommen sind?
Das ist ein wichtiger Hinweis. Was ist in meiner Familie bisher vorgekommen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ich stelle, wenn jemand mit dem Verdacht auf eine Thrombose kommt. Gibt es in der Familie, und da interessieren uns vor allen Dingen die erstgradig Verwandten, also Eltern und Geschwister oder auch Kinder des betroffenen Patienten, gibt es da eine Neigung zu Thrombosen oder Lungenembolien? Also findet man das, dass es in der Familie schon mal vorgekommen ist, vielleicht sogar über mehrere Generationen, bei der Großmutter, dem Großvater, dem Vater, der Mutter. Das sind für uns wichtige Hinweise, dass da möglicherweise eine sogenannte Thrombophilie, also eine Neigung zum Gerinnsel, vorhanden ist. So etwas kann man testen. Das funktioniert mit einem Bluttest relativ einfach. Man muss aber auch wissen, dass das eine genetische Analyse ist. Das heißt, man muss auch sich über die Konsequenzen durchaus im Klaren sein, ob man das wissen möchte. Und man sollte diese Tests auch nur dann durchführen, wenn sie wirklich eine Konsequenz für die Behandlung haben. Denn es ist so, dass viele von uns durchaus so eine Neigung, so eine Thrombophilie mit sich herumtragen und trotzdem vielleicht nie in ihrem Leben eine Thrombose bekommen. Mhm. Und deshalb darf man da auch nicht unnötig Angst verbreiten. Wenn aber jemand eine Thrombose selbst hat und in einer Familie eine Neigung dazu besteht, dann macht es durchaus Sinn, nachzuschauen, um kommende Generationen zu schützen oder eben in Risikosituationen besser vorbereiten zu können. Mhm. Und was auch wichtig ist, Thrombophilie, so heißen diese angeborenen Gerinnungsstörungen, ist nicht gleich Thrombophilie. Es gibt leichtgradige und es gibt schweregradige. Und die haben dann auch eine ganz andere Konsequenz in der Behandlung. Die leichtgradigen, mit denen kann man leben, ohne dauerhaft zwingend einen Blutverdünner beispielsweise einnehmen zu müssen. Bei den schweregradigen ist das anders. Und deshalb macht es Sinn, da sehr genau hinzuschauen.
Mhm. Gibt es Anzeichen, auch wenn Patienten zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, das hat sie sich schon abgezeichnet, angedeutet, dass dort einmal eine Thrombose entstehen kann? Also gibt es etwas, was ich an mir beobachten kann? Keine Ahnung, häufiges Nasenbluten oder Bluthochdruck oder irgendwelche Symptome, wo Sie sagen, wenn die vorliegen, sollte man mal genauer reinschauen und vielleicht auch diesen Test machen, von dem Sie gesprochen haben.
In aller Regel kündigt sich so eine Thrombose nicht langfristig vorher an, sondern die ist einfach da. Genau wie die Lungenembolie. Es gibt manchmal Symptome, die nicht so ganz eindeutig sind und wo man dann hinterher sich erinnert und sagt, ah ja, du, das hat aber da schon ganz schön lange gezogen in dem Bein und das ist irgendwie dick geworden. Mhm. Also kommen wir vielleicht gleich zu den typischen Symptomen. Der häufigste Ort einer Thrombose ist das Bein. Können wir auch noch mal überlegen, was das mit der Evolution zu tun hat. Das einseitig geschwollene, schmerzhafte Bein, das vielleicht auch so ein Spannungsgefühl hat, wo man merkt, aha, beim Laufen, das hängt so ein bisschen schwer dran. Das verfärbt sich vielleicht so leicht bläulich. Das muss nicht immer sein, aber das kann sein. Das spannt irgendwie. Es ist manchmal ein Gefühl wie ein Muskelkater, beschreiben manche Patienten. Manchmal einfach nur ein Druck. Das sind typische Hinweise auf eine Thrombose.
So, dann lass uns direkt mal, Matthias, das aufgreifen, was Katja hier quasi in den Raum auch gestellt hat. Also Thrombose hauptsächlich im Bein, evolutionär betrachtet. Können wir was dazu sagen? Hat es mit der Bewegung zu tun, die wir damals natürlich viel ausgeprägter hatten als heute? Warum ist es das Bein, nicht der Arm oder irgendein anderes Organ?
Zwei Themen. Also einmal, weil du sagtest, es geht es darum, dass wir uns viel bewegt haben. Tendenziell ja. Das würde jetzt logischerweise sich auf Blutrückfluss, ne? Wir sind im venösen Schenkel. Das heißt, Wir haben kein, ich versuche es mal so zu beschreiben, wir haben kein Herz im großen Zeh. Das heißt, es muss rückbewegt werden zum Herzen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Arteriovenöse Kopplung, also Venen, die nah an Arterien liegen, die können genutzt werden. Es gibt sowas wie Venenklappen. Das heißt, wenn Blut mal nach oben Richtung Herz bewegt wird, dann können Venenklappen das zurückhalten. Und ganz wichtig, es gibt die Muskelpumpe. So, logischerweise, wenn ich mich nicht bewege, habe ich eine Tendenz zur Stase, also eine große Blutsäule vom Herzen, Becken in die Beine rein, hoher venöser Füllungsdruck, dann haben vielleicht die Venenklappen haben auch noch parallel mit versagt. Und diese Veränderung, auch da, Katja, weißt du wahrscheinlich genauer, gibt es natürlich auch genetische Faktoren, dass Bindegewebsstrukturen nicht so gut funktionieren. Also Menschen, die eher auch zu Veneninsuffizienzen oder zu Klappeninsuffizienzen neigen in den Venen drin. Und evolutionär natürlich schon interessant, nicht nur, dass mehr Bewegung früher und Lagewechsel durchaus eine Rolle gespielt haben, sondern dürfte man natürlich auch überlegen, dass Homo sapiens, auch wenn es schon eine Weile ist, noch nicht so lange im Zweibeinstand unterwegs ist. Also das kommt sicherlich als Komponente auch nochmal mit dazu. In der heutigen Zeit würde man eher sagen, der Mismatch von viel Sitzen vielleicht auch abgeknickt sein und Blut, das wirklich nicht zurückfließt. So, und das ist vielleicht auch da präventiv, wenn keiner, Katja wird es wahrscheinlich sonst gehen die Alarmglocken an, wenn keine akute Thrombose besteht, dann ist natürlich Bewegung im Alltag wichtig. Jetzt sagen viele unserer Patienten, sind nicht nur ältere, aber mit anderen Themen mit Übergewicht und vielleicht auch nicht so belastbar, dass man aber zumindest anfängt, die Füße zu bewegen, um einen Teil der Muskelpumpe mit zu nutzen oder zu versuchen, in der Lagerung etwas zu verändern.
Ja, das wäre jetzt meine anschließende Frage. Vielleicht könnt ihr beide was dazu sagen, zu diesen Risikofaktoren. Also, ist Übergewicht ein Thema, was da negativ reinspielt? Wie ist es auch mit anderen Dingen? Rauchen, Alkohol, ich sage mal, sitzende Tätigkeiten, auch wirklich irgendwie im Büro 8 Stunden auf dem Stuhl sitzen, mit angewinkelter Hüfte, angewinkelten Beinen, dann sitze ich da am Computer und arbeite irgendwie im Callcenter beispielsweise. Sind das Themen, die, sagen wir mal, diese Thrombose begünstigen?
Absolut. Also es gibt für uns Gefäßmediziner den Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Also Rauchen war für uns immer der Risikofaktor für Gefäßerkrankung schlechthin. Und inzwischen ist es das Sitzen. Es ist genauso, wie Matthias das beschrieben hat, der Ausfall der Wadenmuskelpumpe oder das Nichtbenutzen der Beine hat einen ganz wesentlichen Aspekt. Evolutionär betrachtet, wir bewegen uns viel zu wenig für das, was wir heute in unseren meisten Berufen, die viel mit Sitzen zu tun haben, an körperlicher Aktivität nicht mehr aufbringen. Und der zweite Aspekt, den hatte Matthias auch schon genannt, das Aufrichten aus, wenn man es evolutionär betrachtet, aus dem Vierfüßergang in die Aufrechte, die Strecke, die das Venenblut aus der Peripherie bis hin zum Herzen überwinden muss, die ist viel länger geworden. Wenn wir uns überlegen, wenn wir auf allen Vieren gehen, ist der Abstand vom Boden zum Herzen sehr viel geringer, als wenn wir in die Aufrechte gehen. Das heißt, allein diese Distanz, die können wir nur durch Bewegung aktiv überwinden, weil es ist entgegen der Schwerkraft. Da hilft auch ein bisschen die Atmung durch den Zwerchfellsog, das saugt das Blut an. Aber der wesentlichste Aspekt ist tatsächlich die Bewegung. Jetzt kann man sich auch noch fragen, was da noch eine Rolle spielt. Warum kriegen Giraffen keine Thrombose?
Den Gedanken hatte ich auch gerade, ja, mit dem langen Hals irgendwie 3-4 Meter über dem Boden. Wie geht das?
Genau, der Abstand ist nochmal eine ganze Strecke höher, aber die haben ihre internen Kompressionsstrümpfe um die Venen rum und die schützen eben davor, dass das Blut nach unten versackt. Und das hatte Matthias auch schon gerade angesprochen. Im Innersten der Venen gibt es diese kleinen Klappen, die dafür sorgen, dass das Blut etagenweise nach oben transportiert wird und auch immer da gehalten wird. Und das ist auch ein Effekt, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen in der Therapie, warum Kompressionsstrümpfe, wenn man eine Thrombose hat, so enorm wichtig sind und warum sie vielleicht auch bei Menschen, die insgesamt viel sitzen und eine Schwellneigung der Beine beobachten, durchaus auch einen Vorsorgecharakter für das Thema Thrombose haben.
Prima, Leute. Dann lasst uns doch mal schauen, was wir präventiv tun können. Alle in unserer Community, jeder, der uns hört, der dieses Thema ernst nehmen will und da ohne, dass wir Panik machen, um Gottes Willen. Aber wir wollen ganz praktische Tipps natürlich auch geben. Wir haben einige Risikofaktoren genannt. Also klar, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel. Wenn man das abstellt, wenn man da eine Verbesserung einstellt, verbessert man auch die Situation in puncto Thrombosegefahr. Was kann ich darüber hinaus tun, Katja? Was sind Ideen, die du auch deinen Patienten mitgibst, die zu dir kommen, wo du vielleicht auch erkennst, da könnte es eine Thrombose mal geben. Was kann ich noch aktiv tun, um das Risiko zu minimieren?
Also es sind gar nicht die großen weltbewegenden Dinge, die man tun muss. Und im Wesentlichen haben wir die gerade auch angerissen. Das ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Da gibt es keinen Fokus auf bestimmte Nahrungsmittel. Es sollen möglichst wenig prozessierte Nahrungsmittel sein, weil wir wissen, dass die insgesamt auf den Stoffwechsel eher ungünstigen Einfluss nehmen. Das ist das Abbauen von Übergewicht. Jedes Kilogramm, was purzelt, schützt vor Thrombose. Das ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Die Last des Körpers auch auf den Venenklappen ist gegeben und damit leiern diese Klappen im Innersten aus und das Blut wird einfach ins Bein reingedrückt und fließt dort nicht mehr schnell genug und die Klappen schließen nicht dicht. Wir hatten das gerade. Das Thema Rauchen, da würde ich gar nicht so ganz schnell drüber gehen, sondern ich würde es tatsächlich nochmal aufgreifen. Und zwar insbesondere für Frauen, die auch die Pille einnehmen. Denn es gibt bestimmte Pillen, die im Zusammenhang mit dem Rauchen, das wissen wir, das Risiko einer Thrombose auf das 40-fache erhöhen. Das muss man sich mal vorstellen, auf das 40-fache. Und deswegen ist genau die Kombination aus Rauchen und bestimmten Pillen super, super ungünstig. Und das liegt mir auch ganz sehr am Herzen, das hier nochmal zu betonen.
Das heißt auch, und das müssen wir auch ganz klar nochmal sagen, auch junge Frauen oder junge Menschen allgemein, aber du hast eben die Babypille und das Thema Rauchen angesprochen, da ist wirklich ein hohes Risiko und es ist eben nicht, wie viele im Kopf haben, eine Rentnerkrankheit, eine Krankheit für ältere Menschen, die schwere Beine haben, sondern es ist etwas, was auch jungen Menschen immer wieder passiert, auch in deinem Praxisalltag.
Absolut. Also ich würde fast sogar so weit gehen, dass ich sage, ich habe etwa 50-50 die jungen Frauen und 50-50 die zweite Hälfte ist vielleicht die etwas ältere Klientel oder die Patienten, die bestimmte Vorerkrankungen mitbringen oder im Rahmen einer Operation gesehen werden. Aber gerade auch junge Mädchen, also heranwachsende Teenager, die das erste Mal die Pille nutzen und da noch Unsicherheiten aufweisen und vielleicht nicht so gut aufgeklärt sind, da ist es ganz wichtig, dass man klug auswählt, welche Pille, welches Präparat man wählt und dass man eben dann auch weiß, dass Rauchen absolut tabu sein sollte, um die jungen Frauen da nicht unnötig in Gefahren zu bringen. Es ist auch nicht jede Pille riskant. Das ist auch ganz wichtig, auch dass wir hier nicht Unruhe stiften, sondern es geht um ganz bestimmte Pillen, um bestimmte Anteile der Pille. Es geht im Wesentlichen um den Östrogenanteil in den Pillen, aber auch welcher Generation die Pille sind. Es gibt die jüngere und ältere Generation, da können wir vielleicht dann später auch nochmal drauf eingehen.
Ja, lass uns direkt gerne nochmal bei diesem Thema bleiben, weil ich kann mir vorstellen, es wird jetzt den einen oder anderen geben, der jetzt ins Bad läuft und seine Pille mal genau anschaut, was da eigentlich drin ist oder eben nicht drin ist, ob das eine neuere Rezeptur sozusagen ist oder ein älteres Modell. Ganz konkreten Tipp für Frauen, die die Pille nehmen, worauf sollten sie achten?
Wichtig ist bei der Vielzahl der Pillen, die es gibt, eins zu wissen. Das, was die Thrombose an einer Pille fördert, ist der Östrogenanteil in der Pille. Reine Gestagenpillen, also das sind die, wo Östrogen eben nicht drin ist, bergen kein erhöhtes Thromboserisiko. Das ist erstmal etwas, was man grundsätzlich wissen muss. Dann kommt es auch darauf an, ob es Pillen der sogenannten ersten und zweiten oder dritten und vierten Generation sind. Je höher die Generation, also dritte, vierte Generation, umso moderner sind die Pillen. Aber die haben tatsächlich auch im Verhältnis zu den früheren Generationen ein etwas höheres Thromboserisiko. Das hängt mit der Art des Gestagens zusammen, also hier weniger mit dem Östrogenanteil, sondern der Art des Gestagens. Und da gibt es auf der BfArM-Seite, wer das nachlesen möchte, BfArM, gibt es tatsächlich eine Seite, wo man schauen kann, welche Pille nehme ich ein und hat die ein höheres oder niedrigeres Risiko einer Thrombose. Und das ist nicht unerheblich, weil wir haben Daten aus Frankreich. Dort hat man vor reichlich 10 Jahren mal die Pillen der jüngeren Generation aus der Verordnungspflicht der Krankenkassen rausgenommen. Und tatsächlich hat man es geschafft, damit die Zahl der Lungenembolien drastisch zu reduzieren. Die sind um ein Drittel zurückgegangen. Und jede nicht notwendige Lungenembolie, die verhindert wird, das ist es wert. Und deswegen lohnt es sich tatsächlich zu schauen, welche Pille nehme ich ein.
Katja, wir wollen nicht zu politisch werden hier, aber wenn es solche starken Zahlen gibt, ja, also ein Drittel weniger Lungenembolien bei unseren französischen Nachbarn durch so eine relativ einfache Maßnahme, warum wird das in Deutschland nicht auch sofort umgesetzt?
Ja, das frage ich mich auch manchmal.
Gute Frage.
Ja, es ist tatsächlich ein einfacher Schritt mit einer großen Wirkung. Und wenn man bedenkt, dass der Großteil dieser verhinderten Lungenembolien tatsächlich auch bei Teenagern, also zwischen 15 und 19 Jahren, das haben die Kollegen dieser Publikation rausgearbeitet, verhindert worden. Also das zählt, weil wir haben auch für die Teenager nochmal eine ganz andere Verantwortung. Jeder Mensch trägt für sich, aber für unsere Kinder haben wir natürlich auch eine besondere Verantwortung.
Da ist dieser Zusammenhang so naheliegend, so klar. Ich meine, wenn wir jetzt über Risikofaktoren sprechen, können wir genau das tun, nämlich umkehren und sagen, okay, was können wir positiv unterstützen, präventiv tun, zur Prophylaxe tun. Aber hier ist dieser Zusammenhang so eindeutig und hat so einen großen Impact. Und wie, Felix, wie du anfangs eben auch die Zahlen gesagt hast, wenn man sich nochmal auch im Klaren darüber wird, das Thema Thrombose ist nicht einfach auf die leichte Schulter zu nehmen und die Lungenembolie schon mal gar nicht. Also wir reden nicht von, ja okay, dann habe ich mal eben eine Lungenembolie und dann wird's schon entspannt weitergehen, sondern es steht eine akute Lebensgefahr.
Es ist ein großes Thema und ich finde es gut, dass wir hier darüber mal reden. Und ja, wir werden das natürlich weiter beobachten, auch was sich da politisch tut. Klar, da gibt es natürlich immer die Industrie im Hintergrund, die vielleicht auch noch Präparate oder Lizenzen oder Rechte an älteren Präparaten hat oder an Präparaten, wo eben diese Stoffe drin sind, die da diese Kreuzwirkung mit dem Rauchen beispielsweise haben. Also spannend, werden wir hier nicht ändern in diesem Podcast, aber ich finde es wichtig, dass wir es zumindest mal angesprochen haben.
Es geht ja auch nicht darum, Präparate zu verteufeln. Die haben ja auch ihre Vorteile, sonst wären sie nicht auf dem Markt und würden auch nicht gefordert werden. Aber es kommt darauf an, gescheit auszuwählen und da sind auch unsere Frauenärztinnen und Ärzte gefordert. Und das tun die meisten auch, da eben nachzufragen und zu sagen, okay, gibt es in deiner Familie eine Neigung zu Thrombosen? Dann würde ich dir von diesem Präparat abraten und eher das wählen. Und das sind so einfache Maßnahmen, mit denen man da sehr viel steuern kann, auch ohne dass ein Gesetzgeber jetzt direkt aktiv wird.
Katja, ohne dass wir zu lange jetzt beim Thema Rauchen und Babypille bleiben, weißt du, ob es da auch diese verstärkenden Effekte gibt mit diesen Vapes, also mit diesen neuartigen Zigaretten, wo eben nicht mehr Tabak verbrannt, sondern irgendwie inhaliert wird über einen Heater? Ich kenne mich da gar nicht aus, aber wir haben das Thema auch hier bei den Health Nerds schon ein paar Mal angerissen. Ist das ein ähnlicher Effekt auch bei diesen Mechaniken? Liegt es eher an den Stoffen, die man inhaliert oder was ist da der Treiber?
Das können wir noch gar nicht sagen, weil dazu Studien erst allmählich reinkommen. Das ist eine relativ junge Art des Rauchens und wir sehen beispielsweise auch bei anderen Substanzen, die geraucht werden, sei es Gras oder was auch immer, dass allmählich Studien und Daten reinkommen, welche Effekte das auf die Gefäße hat. Was man vielleicht ganz grob sagen kann, ist, dass alle diese Substanzen oder viele dieser Substanzen in einer gewissen Art und Weise die Gefäßwand reizen. Und allein dieser Reiz kann manchmal einen Entzündungsprozess triggern. Und Entzündung ist wiederum ein Trigger für Thrombosen. Da pappen sich eben gerne die Blutplättchen an so ein empfindliches Endothel, so heißt die Gefäßinnenwand, an und können dann dort eben wieder agieren. Das muss jetzt noch nichts heißen, aber wir sammeln tatsächlich Daten und werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren da auch belastbare Informationen haben. Aktuell kann man da noch keinen Zusammenhang herstellen.
Ja, also das Thema Entzündung, Matthias, ist auch ein Dauerbrenner hier bei uns bei den Health Nerds. Niedriggradige Entzündungen, Entzündungen im Körper, die im Grunde permanent irgendwie das Immunsystem auch beschäftigen, das spielt hier mit rein, oder?
Naja, absolut. Und also auf Thromboseebene führt, das hat man ja schon gesagt, bei einer akuten Infektion super gut. Chronische Aktivität des Immunsystems wird Thrombose mit erzeugen. Verlassen wir den venösen Bereich, gehen in den arteriellen Bereich, wissen wir es auch. Chronische entzündliche Situationen führen zu Atherosklerose und dann zu den anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf im arteriellen Schenkel. Und Katja hat es eben auch mit Risikofaktoren Übergewicht. Katja, du hast vielleicht genauere Zahlen, das, was ich gefunden habe, zwischen 2- bis 6-fach erhöhtes Risiko bei adipösen Patienten für Thrombosen. Und der Effekt ist, wie schön beschrieben, einmal Druck und auch Druck im Bereich des Bauchraums unter anderem. Aber auch hier gilt wieder, viszeraler Fettanteil, chronische entzündliche Prozesse und dementsprechend wieder ein Risikofaktor für die Aktivität des Immunsystems. Und die Blutplättchen bzw. die Gerinnungsfaktoren reagieren drauf und Thrombose kann tendenziell eher entstehen.
Lass uns mal rüber swappen zum Thema Therapie. Katja, du behandelst bei dir im Klinikum Menschen, die eine Thrombose haben oder bei denen, ja, sagen wir mal, eine deutliche Vorstufe schon erkennbar ist. Wie behandelt man das? Du hattest vorhin kurz das Wort Blutverdünner angerissen. Jeder, der sich so ein bisschen rudimentär auskennt, weiß, Aspirin beispielsweise ist so ein Wirkstoff, der das Blut verdünnt. Ich habe vor Jahren auch mal gelesen, dass es Menschen gibt, die eine Baby-Aspirin nehmen, also quasi eine ganz niedrig dosierte Aspirintablette, um ja ihr Blut permanent etwas zu verdünnen. Ist das etwas, was im therapeutischen Bereich heute so, ja, ich sag mal, der Goldstandard ist? Oder wie therapiert man Menschen mit Thrombose?
Die Thrombosetherapie basiert auf zwei und vielleicht sogar auf drei Säulen. Die zwei Säulen heißen Blutverdünnertherapie, Antikoagulation und das zweite ist die Kompressionstherapie. Die hatten wir heute auch schon kurz angesprochen. Blutverdünnertherapie, Antikoagulantien, dazu zählt das Aspirin nicht. Aspirin ist zwar ein Medikament, was das Zusammenpappen der Blutplättchen hemmt, aber Aspirin wirkt hauptsächlich im arteriellen Schenkel und da vor allen Dingen bei Erkrankungen, die mit verengenden Gefäßveränderungen einhergehen, also zum Beispiel die Atherosklerose, wo sich Stenosen bilden, das ist die koronare Herzkrankheit, der Patient mit Herzinfarkt, Schlaganfall, die nehmen und sollten auch das Aspirin einnehmen. Es hat, ich will nicht sagen, keine Wirkung im venösen Bereich, aber eine drastisch niedrigere Wirkung als die eigentlichen plasmatischen Blutverdünner, die wir nehmen. Die gibt es in Form von Tabletten, die gibt es in Form von Spritzen. Also die direkten oralen Antikoagulantien beispielsweise, die greifen ganz anders an. Weil man muss sich auch eins vorstellen, Aspirin wird häufig in der Prävention genommen bei arteriellen Erkrankungen. Es soll also das Zusammenpappen von Blutplättchen verhindern. Das tut es aber in einem Gefäßsystem, wo ein sehr hoher Druck herrscht im arteriellen Schenkel und wo das Blut sehr zackig fließt. Es fließt schnell und es fließt mit hohem Druck. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Gerinnsel entsteht, ist von Natur aus sehr gering. Und deshalb funktionieren dort diese weniger starken Medikamente wie das Aspirin. Im venösen Bereich, wo das Blut langsam fließt oder vielleicht sogar zum Stehen kommt, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, und wo schon eine Thrombose da ist, das Gerinnsel also fest und fixiert vorliegt, greift das Aspirin in diesem Bereich nicht mehr ausreichend an. Da braucht man schon etwas schwerere Geschütze. Und das sind die sogenannten Antikoagulantien. Also es ist ein grundlegender Unterschied. Ich weiß, dass jedes Jahr eigentlich mal die Sau durchs Dorf getrieben wird. Aspirin reicht auch als Thromboseprophylaxe. Das ist keine gute Idee. Und die Studien im Vergleich zeigen das auch. Und man soll es auch bitte nicht einfach so einnehmen als so ein bisschen Low-Dose und da wird mir schon nichts passieren. Es ist nicht zu unterschätzen, denn auf der anderen Seite steht immer das Blutungsrisiko. Und wir hatten es auch anfangs besprochen, das ist nicht schön. Aspirinblutungen, die will man auch nicht erleben.
Aber also wenn ich da kurz reinhaken darf, deswegen haben wir diese Pro Edition und deswegen haben wir dich als unsere Expertin heute hier, die eben ja auch mit diesem Mythos mal aufräumt und ganz klar sagt, Leute, Achtung, das Thema ploppt immer wieder mal auch medial auf oder auch im Social Web gibt's ja so Kanäle oder Leute, die dann so Hausfrauentipps oder Hausmittelchen geben und sagen, hier, das hilft gegen Thrombose. Also, diesen Mythos haben wir mal aufgeräumt. Du hattest von einer zweiten und vielleicht sogar dritten wichtigen Säule in der Behandlung und Therapie gesprochen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach gerne weiter.
Ja, das betrifft im Wesentlichen die sehr zentral gelegenen Thrombosen oder auch Lungenembolien. Wir wissen ja, Lungenembolien können manchmal hochdramatisch verlaufen und dann müssen wir tatsächlich sofort agieren. Also da haben wir nicht die Zeit zu warten, bis ein Blutverdünner und ein Gerinnsel allmählich auflöst, sondern wir müssen sofort handeln. Und dann kommen Katheterverfahren ins Spiel, die so ein Gerinnsel absaugen können, auflösen können, zerstören können und dadurch auch den Patienten am Leben halten können. Und ähnliche Verfahren gibt es auch in den letzten Jahren im Bereich der Venen und speziell im Bereich der zentralen Beckenvenen, also alles das, was im Bauch da an größeren Gefäßen zusammenläuft, dort finden diese Verfahren in den letzten Jahren auch Anwendung. Hier laufen aktuell, das muss man aber auch dazu sagen, noch Studien, inwiefern das ein Therapieansatz für die Zukunft wird. Das bleibt jetzt erstmal diesen Regionen und einer Studienklientel vorbehalten. Mhm.
Mit dem Blick auch in die Zukunft, wir sind momentan in einer Phase, gefühlt zumindest, wo durch neue Ansätze in der Forschung, in der Medizin, auch in der, ich sag mal, KI-basierten Medizin oder getriebenen Medizin, der Fortschritt scheinbar so schnell ist wie nie zuvor. Gibt es auch beim Thema Thromboseforschung etwas, wo du sagst, das ist spannend, da wird es vielleicht in einigen Jahren mal eine drastische Änderung geben, sowohl in der Therapie, aber als auch vielleicht in der Prävention?
Ja, wenn wir uns die letzten 50 bis 100 Jahre anschauen, was da im Bereich der Blutverdünner, die ja einen ganz wesentlichen Anteil an der Thrombosetherapie haben, passiert ist, dann geht die Zeit wirklich rasant voran. Und aktuell laufen Studien, die versuchen, ein gerinnungshemmendes Medikament auf den Markt zu bringen, das das Gerinnsel auflöst ohne eine erhöhte Blutungsneigung. Und das ist ja immer das, wenn wir in dieses fragile System der Blutgerinnung und Blutgerinnungshemmung eingreifen, kippt das Pendel immer ein bisschen Richtung Blutung. Das heißt, wir dürfen auch nicht zu viel Blut verdünnen, sonst blutet es zu stark. Und da laufen gerade Bemühungen, ein neues Medikament zu etablieren. Matthias hatte vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, es sind bestimmte Eiweiße im Blut, die da agieren als Gerinnungsfaktoren. Und da passiert im Moment gerade viel. Da laufen aktuell Studien und ich denke, wir werden auch bald mit ersten Ergebnissen rechnen können.
Mhm. Abschließend, Leute, wir sind schon bald am Ende unserer Pro Edition. Ich finde, wir haben einen tollen Überblick, sehr detailliert und sehr konkret und trotzdem leicht verständlich gegeben, was Thrombose ist, wie sie jeden von uns treffen kann und was wir aktiv dagegen tun können. Ein Thema, was mir in der Recherche auch untergekommen ist, Katja, das Thema Tumore und Thrombose. Gib uns da bitte nochmal einen Abriss, wie verhält es sich dabei? Das Thema Tumor, Krebspatienten und so weiter haben wir schon auch hier im Podcast immer wieder mal besprochen. Wie beeinflusst sich das beim Thema Thrombose?
Wichtig ist zu wissen, dass man, wenn man diese Diagnose Tumor bekommt, die schmettert einen ja ohnehin nieder. Und trotzdem muss man sich die Zeit nehmen und den Patienten klar machen, dass ein gewisses Risiko für eine Thrombose allein aufgrund der Tumorerkrankung da ist. Viele Tumoren neigen dazu, das Blut dickflüssig zu machen. Und wir wissen auch von einigen Tumorarten, dass sie eben mit einem erhöhten Thromboserisiko einhergehen. Deswegen ist wichtig, dass Patienten, die einen Tumor haben, auch die Symptome einer Thrombose kennen, die wir besprochen haben, damit sie, wenn diese auftreten, sofort agieren können. Das sollten auch die Angehörigen wissen. Denn je früher eine Thrombose erkannt und behandelt wird, umso besser ist auch das Outcome. Das hat sich ganz klar gezeigt. Und deswegen ist das eine besondere Patientengruppe, die man in all dem Trubel, mhm, den man mit der Nachricht einer Tumorerkrankung bekommt, nicht vergessen sollte.
Prima. Auch an dieses Thema können wir einen Haken dran machen, haben wir hier geklärt. Und noch ein Mythos, den ich zumindest mal ansprechen will. Du als Gefäßexpertin, Katja, kannst das vielleicht auch nochmal einordnen. Man hört und liest immer wieder auch bei Leuten, die zum Beispiel Kopfschmerzen haben, du musst mehr trinken, du hast zu wenig getrunken, trink mal ein großes Glas Wasser, verdünne dein Blut, damit im Kopf weniger Druck ist, das hilft. Ist das auch ein Urban Legend, ein Mythos oder ist da wirklich was dran?
Da ist schon was dran. Also wenn wir nicht trinken, zu wenig trinken, dann ist das Blut hochviskös. Also das hat schon einen Einfluss. Der Körper kann viel regulieren. Aber je älter Menschen werden, umso weniger ist dieser eigene naturgegebene Regulationsmechanismus da. Und deswegen ist viel Trinken durchaus richtig. Aber darauf achten, nicht übermäßig. Also man muss nicht den ganzen Tag an der Wasserflasche nuckeln. Das ist auch Käse. Mhm. Sondern man sollte, je nachdem wie die Temperaturen sind, auf seine 2 bis 3 Liter kommen. Je heißer, desto mehr trinken. Und natürlich auch das richtige Trinken. Alkohol hat wieder eine gefäßerweiternde Wirkung. Dadurch versackt das Blut wieder in den Venen. Dadurch fließt es wieder weniger schnell und neigt zum Gerinnen. Also wenn man trinkt, dann die richtigen Sachen.
Super. Matthias, abschließend auch von dir noch so deine Top 3 Tipps, genau, für die Unterstützung eines funktionierenden Gefäßsystems. Also richtige Ernährung, klar.
Ja, und richtige Ernährung ist ein Thema, wo man immer wieder drauf eingehen kann. Ich glaube, in der Orientierung, gerade wenn Übergewicht und Fettleibigkeit und hoher viszeraler Fettanteil besteht, dann würde ich diesem Thema Vorrang gewähren. Also Kaloriendefizit gehört mit dazu, genügend Eiweiß durchaus, aber gar nicht mal, es müssen nur die und die Lebensmittel im Endeffekt sein. Ich fand das auch wichtig, was Katja gesagt hat. Ultra-hochverarbeitete Lebensmittel, wir haben häufig dazu gesprochen, das möglichst rausnehmen und dann sind wir schon sehr gut in einer artgerechten Ernährung unterwegs. Ernährung spielt eine Rolle, Entzündungssituationen, akut wie chronisch, also das im Blick zu behalten, natürlich jetzt auch nicht zu viel in die eigene, ne, weil dieses Aspirin-Thema hat mir auch eben nochmal die Augen geöffnet, nicht, dass jemand anfängt und sagt, ja, dann nehme ich halt ein bisschen Aspirin, ist doch schon mal ganz gut. Also medikamentös nicht, aber was kann ich anti-entzündlich, vielleicht auch ernährungsseitig mit tun? Und dann Top 1, nochmal davor würde ich ehrlicherweise auch das Bewegungsthema sehen.
Mhm. Kohlenhydratarme Ernährung wäre ein guter Tipp. Das hat auch einen stark anti-entzündlichen Effekt. Das muss nicht immer ketogen sein, aber kohlenhydratarm macht schon viel an.
Also würde ich jetzt nochmal gerade so auf Ebene Zuckermengen, haben wir logischerweise auch häufiger zugesprochen, Kohlenhydrate gerne in Form von gebundenen Gemüse und Obst. Das ist natürlich super gut, hoher Ballaststoff-Faserstoffanteil. So, diese Aspekte, aber gerade rund um Bewegung, halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Und das ist so ein Tipp, den wir Katja hier auch schon häufiger gesagt haben, bevor Menschen anfangen, rauszugehen und ins Fitnessstudio zu gehen, also bevor ich sie dazu motivieren würde, würde ich sagen, passt auf, jede Stunde stellt euch einen Timer, einen Wecker im Büro, irgendwo auf der Arbeit und steht zwischendurch einmal auf, bewegt euch gerne auch ein bisschen intensiver. Und dann habe ich zumindest hier eine gewisse Regelmäßigkeit. An einem Arbeitstag sind das zwischen 6 bis 8, bei manchen 10, bei manchen 12 Stunden, 12 Minuten, die ich mich dann auch etwas intensiver bewegt habe und habe das gut über den Tag verteilt.
Super, ja, und auch beim Thema Reisen, Flugzeug, wer schon mal Langstrecke geflogen ist, der weiß, da gibt's so ein paar Profis, die fliegen häufiger vielleicht geschäftlich lange Strecken, die stehen auf im Flugzeug, die laufen rum, die machen sogar mal irgendwie eine leichte körperliche Übung irgendwie, ja, gehen mal in die Kniebeuge oder machen mal irgendwie eine Streckung. Also da sieht man, das sind dann Leute, die kennen das Thema und bewegen sich einfach einmal die Stunde, laufen da irgendwie einmal das Flugzeug hoch und runter. Das würde ich als Tipp auch nochmal mitgeben.
Und dann komme ich auf eine Sache, die wir nämlich eben doch ausgelassen haben. Dann würde ich Katja nochmal bitten, das noch zu ergänzen, in der Therapie dieses Thema Kompression nochmal mit aufzugreifen. Mhm. Da waren wir nämlich, wir waren schon mit dran und vielleicht auch die Fragestellung, macht es Sinn, präventiv auf einem Langstreckenflug Kompressionsstrümpfe zu tragen oder grundsätzlich in der Kompression mitzumachen. Das fände ich auch nochmal interessant.
Kompression hat tatsächlich einen präventiven Effekt. Wir empfehlen Kompression bei Langstreckenflügen. Auch Menschen, die noch keine Thrombose haben, wenn sie zu einer Schwellneigung der Beine Bezug haben. Das heißt also, wenn sie lange im Tagesverlauf in der sitzenden Tätigkeit sind und die Beine schwellen an, dann ist das so ein Zeichen, dass eine Kompression helfen kann. Und es müssen nicht die medizinischen Kompressionsstrümpfe sein, die gibt es im normalen Fachhandel. Das können Sportkompressionsstrümpfe sein. Da reicht auch ein Kniestrumpf, ganz wichtig. Der reicht, es muss kein langer Strumpf sein. Und Sitzen im Flieger auf dem Gangplatz, gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass wenn man auf dem Fensterplatz sitzt, die Thromboserate etwas höher ist als auf dem Gangplatz. Mhm. Und es liegt einfach daran, dass man sich scheut, wenn man aufstehen möchte oder auch zur Toilette möchte, immer seine Nachbarn neben sich zu wecken, die vielleicht gerade schlafen oder man möchte sie nicht stören. Und das tut man, wenn man am Gangplatz sitzt, einfach nicht. Da kann man sofort aufstehen und die Füße auch zur Seite rausstrecken und bewegen. Also da gibt es schon Zusammenhänge und Kompression kann hier einen ganz wichtigen und wesentlichen Effekt haben. Vor allen Dingen ist sehr wichtig, während der Thrombosetherapie dort auch bitte konsequent die Strümpfe tagsüber tragen, weil sie an der Gerinnselauflösung beteiligt sind und den Rückstrom zum Herzen unterstützen durch den Druck von außen. Viel laufen mit den Kompressionsstrümpfen und nachts bitte ausziehen. Auch ein Mythos, der gerne verbreitet wird. Man muss sie nicht nachts anhaben.
Thrombose, ein Thema, das oft erst dann ernst genommen wird, wenn es zu spät ist. Heute haben Dr. Katja Mühlberg und Matthias Baum gezeigt, wie komplex dieses Risiko wirklich ist, dass es eben auch junge Menschen betreffen kann, vor allem auch junge Frauen. Und wir haben gelernt, wie viel jeder selbst tun kann, um sich zu schützen. Von den klinischen Warnsignalen über versteckte Risikofaktoren bis hin zur evolutionären Frage, warum unser Gerinnungssystem im modernen Alltag so schnell aus dem Gleichgewicht gerät. Entscheidend ist die eigenen Gefäße also erst nicht dann zu beachten und zu pflegen, wenn sie uns ernste Probleme machen. Was nehmen wir noch mit? Bewegung schlägt Beunruhigung, Aufklärung schlägt Angst und ein wacher Blick auf den eigenen Körper ist immer der erste Schritt zu einem langen, gesunden Leben. Danke, dass ihr heute dabei wart. Dr. Katja Mühlberg, Matthias Baum, an euch beide. Es hat großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Danke an unsere Community fürs Reinschalten. Lasst uns gerne in den Kommentaren bei Spotify ja einen Daumen hoch oder eine Frage da, wenn euch vertiefend noch etwas interessiert. Wir leiten das gerne an Katja und Matthias weiter. In den nächsten Tagen gibt es die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.